Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Rund 1,5 Jahre nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist der Täter zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht sprach den Mann unter anderem wegen 29-fachen Mordversuchs schuldig. Er hatte 3 Sprengsätze neben dem Bus gezündet, als dieser das Mannschaftshotel verließ. Dabei wurden der damalige BVB-Profi Batra und ein Polizist verletzt. Der Täter hatte darauf gesetzt, dass die Aktie des Fußball-Bundesligisten abstürzt und er daran verdient.
Das Landgericht Dortmund ist überzeugt. Sergej W. spielte mit dem Leben der BVB-Spieler. 14 Jahre muss er dafür in Haft. Sein Motiv? Geldgier. Er wollte mit dem Attentat die BVB-Aktie zum Einsturz bringen, sich so bereichern. Dafür, so das Gericht, nahm er den Tod der Spieler in Kauf.
Da die BVB-Aktie bei Ausscheiden des Clubs in der Vergangenheit aus der Champions League nie großartig nachgegeben hat, hätte er dieses Ziel nur erreichen können, wenn die BVB-Aktie tatsächlich deutlich nachgegeben hätte, was nur bei einem deutlich schlimmeren Folgen hätte erreicht werden können.
Sergej W. hatte im Prozessverlauf gestanden, am 11. April 2017 in der Nähe des Mannschaftshotels 3 Sprengsätze deponiert zu haben. Als der BVB-Bus die Stelle passierte, löste Sergej W. die Bomben aus. Ein Polizist und der Abwehrspieler Marc Bartra wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslänglich. W.s Verteidiger mit dem Urteil nicht unzufrieden.
Wenn man zu einer Urteilsverkündung fährt, bei der durchaus realistisch auch ein lebenslänglich droht, dann ist man erstmal erleichtert, wenn es kein lebenslänglich ist.
W. bestritt im Prozess jemals eine Tötungsabsicht gehabt zu haben. Dass er nun dennoch wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, aus Sicht des BVB-Anwalts richtig.
Das war für uns als Nebenkläger das Wichtigste, dass der Schuldspruch Bestand hatte, dass wir also nicht hier von einem Körperverletzungsdelikt nur in Anführungsstrichen ausgehen.
Ein Großteil der Sprengladung verfehlte damals den Bus. Dass nicht mehr passiert ist, sagten im Prozess mehrere Gutachter, sei reiner Zufall gewesen.
Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Amri, hatte offenbar einen Mitwisser. Der RBB, die Berliner Morgenpost und das Magazin Kontraste zitieren aus einer Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Dort habe der Leiter des Berliner Landeskriminalamtes ausgesagt, Amri habe einen polizeibekannten Islamisten in seine Pläne eingeweiht. Das LKA sei darüber von einem V-Mann informiert worden, allerdings erst nach dem Anschlag, bei dem 12 Menschen getötet wurden. Im wieder aufgeflammten Krim-Konflikt hat UN-Generalsekretär Guterres Russland und die Ukraine zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen. Ähnlich reagierten Vertreter von EU und NATO. Bundeskanzlerin Merkel versuchte in einem Telefonat mit Russlands Präsidenten Putin die Krise zu entschärfen. Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Marineschiffe der Ukraine beschossen und Soldaten festgenommen.
Auf der Krim begann heute der Prozess gegen die am Sonntag festgenommenen ukrainischen Seeleute. Illegalen Grenzübertritt wirft Russland ihnen vor. Gegen 15 Männer wurden bereits 2 Monate Untersuchungshaft verhängt. Russlands Außenminister ließ auch heute keinen Zweifel an Moskaus Linie. Wir betonen, der Vorfall war bewusst von der Ukraine provoziert. Es waren 2 Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes auf den Schiffen. Sie sagen bereits aus. Das russische Fernsehen zeigt konfiszierte Waffen von den ukrainischen Militärbooten und eine Art Geständnis der Seeleute. Die Statements wirken wie abgelesen. In der Ukraine billigte das Parlament in der Nacht die vorübergehende Einführung des Kriegsrechts. Anders als vom Präsidenten geplant, soll es aber nur stark eingeschränkt und nur in den Grenzregionen zu Russland gelten. Die Ukraine, sagt ihr Außenminister, rechne mit weiterer russischer Aggression. Beim Kriegsrecht geht es uns vor allem um eines, die nötigen Ressourcen zu sammeln und sicherzustellen, dass jeder und jede in der Ukraine weiß, wo sein oder ihr Platz ist, wenn die Russen weitergehen. Die Ukraine bestätigt, dass an Bord ihrer Schiffe auch 2 Geheimdienstleute waren. Bei Einsätzen der Marine in der Nähe der Krim sei nachrichtendienstliche Unterstützung üblich, heißt es in Kiew.
Einer möglichen Vermittlung durch Deutschland und Frankreich erteilte Russlands Außenminister heute eine klare Absage. Er sehe keine Notwendigkeit, man komme alleine klar. Der Westen solle stattdessen der Ukraine das Spiel mit dem Feuer verbieten. Eine schnelle Einigung im Konflikt ist nicht in Sicht.
Frankreich will langfristig knapp ein Drittel seiner 58 Atomkraftwerke abschalten. Das als Sicherheitsrisiko geltende AKW Fessenheim soll in gut anderthalb Jahren vom Netz gehen, wie Frankreichs Präsident Macron in einer Rede zur Energiepolitik ankündigte. Fessenheim ist das älteste noch laufende Kernkraftwerk Frankreichs und liegt etwa 25 Kilometer südwestlich von Freiburg. Die Bundesregierung fordert seit langem die Abschaltung. In seiner Rede ging Macron auch auf die Proteste der sogenannten Gelbwesten ein, die höhere Kraftstoffsteuern verhindern wollen.
Sie sind immer noch da. Tag 10 der Proteste in Frankreich. Aufmerksam hörten die Gilets jaunes am Morgen ihrem Präsidenten im Radio zu. In Paris reagiert erstmals der Präsident in einer mit Spannung erwarteten Rede. Sie haben Stopp gesagt. Ich habe es gehört. Macron kündigt eine flexible Spritsteuer an, die an die Entwicklung des Weltmarktpreises für Öl angepasst werden soll. Eine generelle Steuersenkung, wie sie die Demonstranten gefordert hatten, lehnt er ab. Außerdem will er länger als geplant auf Atomstrom setzen. Allein der umstrittene Reaktor Fessenheim wird 2020 abgeschaltet. Dennoch bleibt die Energiewende ein zentrales Ziel. Macron schlägt einen neuen Sozialvertrag vor, um den ökologischen Umbau auch für wirtschaftlich Schwächere möglich und finanzierbar zu machen. Es geht um die Entwicklung eines Wirtschafts- und Sozialmodells, das produktiv, innovativ, sozial und gerecht ist. Vielen Gilets jaunes reicht das nicht. Das sind doch keine Antworten. Was wir brauchen, ist Kaufkraft. Enttäuschung bei den Vertretern der Protestbewegung nach der Rede Macrons. Keine Kurskorrektur, keine neuen Vorschläge, erst recht keine Steuererleichterung für Geringverdiener. Die nächsten Demonstrationen sind bereits für kommenden Samstag in der Hauptstadt angekündigt.
Vor der UN-Klimakonferenz in Katowice werden Forderungen laut, den Kampf gegen die Treibhausgasemissionen massiv zu verstärken. Das UN-Umweltprogramm rief die Staaten auf, ihre Bemühungen mindestens zu verdreifachen. So hätten die CO2-Emissionen 2017 weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Damit rücke das Ziel des Pariser Klimaabkommens in weitere Ferne, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. US-Präsident Trump hat General Motors mit Konsequenzen gedroht, sollte der Autokonzern wie gestern angekündigt tausende Jobs streichen. Die USA hätten viel für GM getan und man sei in der Lage, großen Druck auf den Konzern auszuüben, sagte Trump in Washington. Das Management von General Motors will das Unternehmen neu ausrichten und deshalb mehrere Fabriken in Nordamerika schließen.
Es läuft schon lange nicht mehr rund bei General Motors. Der größte Autoproduzent der USA hat Absatzschwierigkeiten. Modelle der einst klangvollen Marken Buick, Cadillac oder Chevrolet verkaufen sich nur noch schlecht. In branchenüblicher Formulierung kündigt die Konzernchefin die Entlassung tausender Beschäftigter und die Schließung von 5 Werken an. Mit diesen Maßnahmen setzen wir unseren Umbau fort, um höchst agil, widerstandsfähig und profitabel zu sein und damit die Flexibilität zu haben, in unsere Zukunft zu investieren. Das ruft den Präsidenten auf den Plan. Trump zeigt kein Mitleid mit der Managerin in Detroit. Ich war sehr hart, habe mit ihr telefoniert, als ich von den Schließungen hörte und habe gesagt, dieses Land hat viel getan für GM. Die klagen, der Chevy Cruze verkaufe sich schlecht. Meine Antwort, baut doch ein Auto, das sich verkauft und macht damit weiter. Die Antwort aus dem vom geplanten Jobabbau besonders betroffenen Bundesstaat Ohio lässt nicht lange auf sich warten. Dieser Präsident hat keinen Finger gerührt. Er verbringt Zeit mit Twitter, versucht das Land zu spalten und Kulturkriege anzuzetteln. Derweil geraten amerikanische Arbeiter unter die Räder eines Konzerns, dem Trump gewaltige Steuererleichterungen bescherte. Blame Game nennt man hier in Washington das politische Spiel, schnell einen Schuldigen zu finden und anzuprangern. Trumps Finger zeigt nach Detroit, denn der Präsident fürchtet, dass GMs Entlassungen an seinem Image kratzen könnten, als selbsternannter Motor des amerikanischen Job- und Wirtschaftswunders.
Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein ausgebremst. Der Planfeststellungsbescheid für ein Teilstück sei rechtswidrig, entschieden die Richter. Die Behörden müssen nun nachbessern. Geklagt hatten Umweltverbände. Die Küstenautobahn gilt als Prestigeprojekt der deutschen Einheit. Mehrere Abschnitte sind noch in der Planung. Auf Eis liegt das Teilstück zwischen Wittenborn und Bad Segeberg. Nun darf vorerst auch nicht zwischen Wittenborn und der A7 gebaut werden. Fast jeder fünfte Bundesbürger erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Jährlich sind es hierzulande mehr als 5 Millionen Menschen. Nach einer neuen Studie belastet die Krankheit auch Partner und Familien in hohem Maß. Krankheitsbedingte Veränderungen führten bei den meisten Betroffenen zu einem sozialen Rückzug. In vielen Fällen komme es aufgrund der Depression zur Trennung.
Die Krankheit drückte Uwe Haug fast aus dem Leben. Der Familienvater litt an einer Depression, zog sich immer mehr zurück. Vor 3 Jahren fiel er dann in ein tiefes seelisches Loch.
Es war jetzt nicht, dass ich sterben wollte, es war eher dieser Gedanke, ich bin für alle eine Last und das Einzige, was ich noch machen kann, ist mich da rausnehmen.
Das hatte Auswirkungen auf sein Umfeld. Auch seine Frau ließ sich therapeutisch behandeln. Für seine Kinder war Uwe Haug kaum noch ansprechbar.
Dadurch, dass er manchmal nicht wirklich zugehört hat. Und da hat man sich dann schon manchmal gewundert, was da war, aber er war ja so.
Depression als Belastung für die ganze Familie. Keine Seltenheit, wie eine Studie der Deutschen Depressionshilfe zeigt. Demnach ziehen sich 84% der Erkrankten aus sozialen Beziehungen zurück. Auf der anderen Seite entwickeln 73% der Angehörigen Schuldgefühle gegenüber ihrem erkrankten Partner. Eine häufige Quelle für Konflikte bei Paaren bis hin zur Trennung.
Vor allem müssen Angehörige wissen, dass sie selber nicht schuld sind, auch wenn es Probleme in der Partnerschaft gibt. Die Depression ist eine eigenständige Erkrankung wie Diabetes mellitus und Parkinson und andere Erkrankungen. Und dass man auch nicht verantwortlich ist für die Heilung.
Daher raten die Mediziner Betroffenen und Angehörigen, sich professionelle Hilfe zu holen. Uwe Haug und seine Familie haben das gemacht. Das Schweigen zu brechen, sagen sie, habe dabei geholfen.
Die NASA-Sonde InSight ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Bereits kurz danach schickte sie erste Bilder zur Erde. Die InSight soll unter anderem Bodenmessungen durchführen, um das Innere des roten Planeten zu erforschen.
Es sind Sekunden der Anspannung.
Touchdown confirmed.
Und dann das Signal aus dem All, Landung erfolgt. Darauf ein Freudentänzchen. Die Spannung im NASA-Kontrollzentrum in Pasadena war groß. Schließlich ist eine Marslandung eine echte Herausforderung. Sobald die Marssonde in den Orbit eintritt, muss sie innerhalb von 7 Minuten von 20.000 Kilometern pro Stunde auf Null gebremst werden. Das ist so ein verrückter Moment. Die Sonde muss von allein fliegen, denn alles, was wir machen können, haben wir einen Tag zuvor erledigt. Und dann bleibt nur noch die Nervosität, ob alles klappt. Die Mission InSight soll vor allem Erkenntnisse über das Innere des Mars liefern. Dazu wird ein Roboter an Bord der Sonde bis zu 5 Meter tief in den Boden bohren und Daten über den Aufbau sammeln. Dieser Bohrer, der sogenannte Mars-Maulwurf, wurde von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Mit Messinstrumenten will man zum Beispiel entschlüsseln, ob der Mars einen flüssigen oder festen Kern hat.
Es wird dazu der Wärmefluss gemessen, der aus dem Inneren des Planeten kommt. Es wird versucht, mit Hilfe von Einschlägen, die von außen kommen, von Asteroiden oder von Spannungen auf der Marsoberfläche, etwas auch über das Innenleben des Planeten auszusagen.
Dieser Jubel galt aber dem ersten Foto von InSight. 4,5 Minuten nach der Landung kam es an, wenn auch mit etwas verstaubter Linse.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. November.
Kalte und trockene Luft aus Osteuropa sorgen für freundliches Wetter. In die westlichen Landesteile lenken Tiefausläufer allerdings viele Wolken und mildere Luft. Heute Nacht ist es teils klar, teils dicht bewölkt oder neblig. Es kann glatt sein durch Reif, Schnee oder überfrierende Nässe. Morgen hält sich vor allem im Süden Nebel. Abseits davon ist es teilweise sonnig. Von Westen her breiten sich dichte Wolken mit etwas Regen ostwärts aus. Heute Nacht am Rhein noch leichte Plusgrade, sonst verbreitet Frost. Morgen im Fichtelgebirge höchstens -2, am Niederrhein bis zu 8 Grad. Am Donnerstag in der Südosthälfte freundlich, sonst gebietsweise Regen. Freitag nach Osten hin zum Teil gefrierender Regen. Samstag teils freundlich, teils dicht bewölkt oder neblig trüb.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie können Angehörige mit Depressionen umgehen? Fragen von Pina Atalay an Theresa Enke und Straße für Straße. Warum ein Mann 8000 Meilen durch New York läuft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.